Wandschrank-Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Kathi, weißt du, was ich für ein Problem habe?
Du hast ein Problem?
Ja, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich letzte Woche was bei Zalando bestellt. Ja, das ist ja jetzt auch ein Anbieter, den, ja, wo ich jetzt öfters mal reinschaue, ja. Und da habe ich ein Piece gekauft. Nur ich stehe vor einer Zwickmühle. Es sieht designtechnisch super aus, hat aber nicht und sitzt auch wirklich wie angegossen, als würde dieses Piece für mich gemacht worden sein. Aber die Quali stimmt nicht. Was macht man in solchen Situationen?
Ah, schwierig, ganz schwierig. Also ich finde grundsätzlich, was ist mir wichtiger, Quali oder Schnitt?
Ja,
Qualität.
Ja.
Es geht, also Schnitt kannst du im Zweifel immer noch irgendwo was rausholen, indem du sowas customized, Crops, whatever. Mhm. Aber an der Qualität kannst du halt leider nichts drehen.
So ist es, ja. Und zumal das auch überhaupt nicht preislich gerechtfertigt ist. Ich rede hier von einem Hemd, so ein Business-Hemd. Es ist so blau-weiß gestreift, finde ich immer ganz schön. Sitzt, wie gesagt, perfekt, ist aber super teuer. Ne? Und ich
was
das
heißt
jetzt,
super teuer?
Ja, 60 Euro für so ein Hemd, was ein Baumwoll-Synthetik-Mix ist. So ganz stinknormal. Ne? Mhm. Und das habe ich bei dieser Brand schon öfters gemerkt. Die wird A-N-T-I-O-C-H geschrieben, also Anti-Oach oder so, weiß ich nicht. Und da hatte ich schon mal so ein Sommerhemd bestellt und da hatte ich dasselbe Problem. Ich habe es aber dann irgendwie zurückgeschickt. So. Aber diesmal dachte ich mir, okay, vielleicht ist die Quali hier besser, aber leider Fehlanzeige. Mhm. Und solchen Situationen tritt man ja scheinbar öfters entgegen, wenn man, sagen wir mal, online bestellt. Ja.
Ja, das hast du einfach. Also mittlerweile hast du das ja einfach, dass du auf die Qualität musst du halt achten. Egal wo du bist, egal wie teuer die Marke ist, wie billig, du musst einfach immer so auf die Qualität achten. Ich hatte letztens, ich war im Store hier in Münster und da hing eine extrem geile Strickjacke von Carhartt.
Okay.
Ey, die war richtig nice. Die hatte dann sowas reingestrickt, also so ein bisschen auf hier diese Gangsterschrift. Ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt. Ich weiß, glaube ich, was du meinst.
Gangsterschrift, ja, ich weiß ungefähr.
Yeah, also in Carhartt war dann irgendwie so auf der Brust eingestrickt. Es sah extrem geil aus. Ne? Und dann so den Stoff angefasst, da war ich schon so kurz so, okay, guckst du mal auf die Zusammensetzung. Mhm. Bruder, ich schwöre dir, das Material bestand aus 6 einzelnen Materialien.
Wahnsinn.
Da so weiß ich schon, Sauerei. Ich werde das niemals kaufen. Würde ich niemals kaufen, weil damit schießt du dir ein Eigentor. Das wird in einem halben Jahr scheiße aussehen, das Ding. 100%.
Und ich bin da irgendwie, also ich glaube, wir beide sind so ein bisschen stolz auf uns, ne? Dass wir anhand der Qualität beim Füllen schon wissen, okay, das kann was, das kann halt nicht was. Wir sehen das halt manchmal, also wir sehen das öfters mal so als selbstverständlich, aber eigentlich ist das gar nicht mal so selbstverständlich, ne? Also das ist ja, hat ja auch was mit jahrelanger Erfahrung zu tun, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, 100%. Vor allem, ich liebe es, Stoffe anzufassen. Also irgendwann kam bei mir einfach so dieser Moment, ich gehe einfach durch den Laden und egal, Frau, Mann, Kinderabteilung, whatever, ich gehe dann einfach so an diesen Ständer entlang und fasse einfach jedes einzelne Teil an. Mhm, verstehst du? Also auch so ein komischer Tick von mir.
Absolut,
aber
ja.
Ich liebe es, Stoffe anzufassen. Ich glaube, dadurch hat sich das über die Jahre echt so ein bisschen bei mir entwickelt, dass ich einfach so ein Gefühl, also ich fühle das sofort, ob Baumwolle sich geil anfühlt, ob das eine gute Qualität ist oder nicht. Ja.
Ja, also kurz noch hierzu eine kleine Anekdote. Es gab auch mal eine Situation, da war ich bei einem guten Freund zu Hause und der hatte ein Louis Vuitton-Shirt. Wirklich ein schwarzes Shirt mit vorne Louis Vuitton drauf, in so einer auch Graffiti-Schrift oder sowas. Sah eigentlich ganz cool aus, aber nichts, was ich so tragen würde. Und da dachte ich mir auch so, vorne halt dickes Branding drauf, cool. So, ne? Aber als ich es dann gefühlt habe, so dachte ich mir so, Alter, was für eine krasse Baumwolle. Und dann fand ich dieses Piece auch schon so relativ attraktiv. So.
Okay, aber war krass. Also nicht, dass du qualitativ sagen würdest, ey, es ist jetzt so ein teures Piece und qualitativ übel enttäuschend.
War krass, wirklich.
Ja, also war krass.
100% ja. Baumwolle, wirklich sehr dicker Stoff, so wie man es halt kennt. Und manchmal fühlt man es einfach, bei den Luxury Brands, ne? Also manchmal fühlt man es und dann sagt man, Hammer. Das ist so, ja.
Ja, da sprichst du aber was an, manchmal, nicht immer.
Ja, und
darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Genau. Aber das eins nach dem anderen.
Das ist ja das Thema, was wir heute nochmal so, wo wir nochmal tiefer in den Ozean eintauchen werden, ja, genau.
Eintauchen mit Marvin Liss.
Genau. Ja,
aber bevor wir dazu hinkommen, oder willst du noch irgendwas kundtun zu diesem enttäuschenden Kauf oder zu dieser enttäuschenden
Bestellung? Ja, gerade wenn du ein Hemd bestellst, ne, da musst du ja erstmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, also wie Hemden verpackt sind, ist ja auch so ekelhaft, ne? Dass du dann so da die Klammer lösen musst, dann musst du am Kragen da dieses Plastikteil lösen.
Ich hasse das. Also, warum macht man das?
Erstens, warum macht man das? Und zweitens, wenn du es retournierst, du kannst mir nicht erzählen, dass der Praktikant das dann irgendwie zusammen macht. Das wird
dafür musst du studiert haben, um das wieder zusammenbauen zu
können. Ich glaube tatsächlich, das wird weggeschmissen. Quatsch. Also 100%.
100%ig. Also ich habe ja damals, du hast ja bei Levi's gearbeitet, ich habe damals bei Jack & Jones gearbeitet. Mhm. Und gerade so am Anfang, als ich angefangen habe, da musste ich dann, kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich glaube, das war sogar der erste oder der zweite Tag, muss ich im Lager eben diese Hemden auspacken, damit die halt auf der Fläche dann ausgestellt werden können. Und da muss ich dann halt auch diese Hemden, diese ganzen Klammern überall lösen.
Oh.
Ey, ja, und überleg mal, das muss ich ein paar Stunden lang machen. Ey, danach war ich kurz davor, mal wieder zu kündigen. Das
ja, so Alter, das ist Müllberg da wahrscheinlich.
Ja, also, genau, genau.
Müllberg zusammenkommt.
Ja, ne? Da baust du die auch nicht mehr zusammen. Also, das ist Quatsch.
Ja, vor allen Dingen auch so diese unterschiedlichen Kunststoffarten. Die Klammer ist dann dicker, dann hast du da trotzdem Folie, einen Haufen Folie.
Die Klammer sind sogar Metall teilweise. Dann hast du noch Nadeln da ganz viele drin.
Eben.
Dann hast du noch diese Plastikklammer. Ja, ey, und dann auch noch diese Papier. Zum einen, ciao. Also das ist wirklich so ein ich check's nicht. Ich verstehe nicht, warum man das macht.
Dann falte das doch einfach vernünftig. Mit so ein bisschen Kunststoff dran, also das kann man gar nicht. Also ich muss sagen, Kathi, du und ich, ne, wir dürfen über die Fast-Fashion-Industrie am meisten lästern, weil wir es hautnah miterlebt haben. Ich finde, jemand, der im Store mal gearbeitet hat, der weiß auf jeden Fall, wovon wir sprechen. Ja,
genau. Auf jeden Fall.
So, das wollte ich dazu sagen und jetzt ist meine Seele ein bisschen leichter, weil ich das loswerden durfte. Ja.
Ich muss noch mal eine Sache dazu loswerden. 60 Euro für ein Businesshemd, dann kannst du lieber zu Olymp gehen. Also Entschuldigung, da bekommst du dann 100% Baumwolle in einer arschgeilen Qualität für das gleiche Geld.
Ja, Olymp. Hat man ja öfters hier, ne, Kathi, dass du so ein Olymp-Krieger bist. Finde ich cool. Ich habe auch sehr viele Olymp-Hemden. Also Level 5 ist so mein Ding, weil ich ja halt einfach ein bisschen breitere Form habe. Aber da kann man auch ja auch zwischen den Schnitten variieren. Ne? Olymp heißt ja nicht gleich Olymp. Finde ich auch cool. Sehr, sehr cool. Ja.
Ja,
Nur ich muss auch sagen, wir haben ja hier in München einen Store, einen Olymp-Store in so einem Einkaufszentrum. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da bin ich mal reingegangen, habe halt nach einer Krawattenklammer gefragt. Na? Also Krawattenklammer ist was anderes als eine Krawattennadel. Also eine Krawattenklammer haust du dir wirklich unter die Spitzen deines Kragens, damit die Krawatte so ein bisschen absteht. Das hat man damals sehr, sehr gerne getragen. Und die wussten einfach nicht, was es ist. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Also vor allem auch, ich will jetzt auch nicht anfangen zu haten, Mann, aber ich denke mir dann auch, du bist schon spezialisiert auf geile Hemden,
richtig,
geiles,
ja.
so Formalwear und die Farbwahl bei Olymp, die lässt manchmal auch wirklich zu wünschen übrig. Mhm. Dann hast du da wildeste Blumenmuster, vor allem dieses auf der Innenseite eingenähte, hier am Kragen und hier an der Knopfleiste, diese Blümchen bei einem schlichten Weißen, wofür?
Das ist so richtig.
Man sieht's
so,
nicht, es stört.
Ja, genau, richtig. Das ist so richtig, ich habe keine Ahnung, aber ich will anders sein. Weißt du, was ich meine?
Ohne
dem Wissen, dass man mit Farben oder Blankofarben eigentlich anders sein wirken kann.
Ja.
So, das zum Thema.
Okay, aber wir wollen heute nicht haten.
Ja, genau, heute mal nicht.
Ich bin da auf was gestoßen, mein Lieber. Und zwar ist es diese Woche Es gibt unendlich viele News schon wieder, was schon wieder passiert wird, ist in der Modewelt. Und da bin ich auf ein bestimmtes Piece gestoßen. Und zwar spreche ich hier von der Kollaboration zwischen Timex und Maison Margiela. Und Margiela, also unter dem Sublabel MM6, die haben die Timex T80. Das ist so eine, die sieht ein bisschen aus wie so eine Casio-Uhr. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, klar.
Haben die einfach als Kollabo rausgebracht, als normale Uhr. Also für das Handgelenk. Und einmal als kleine Mini-Version als Ring.
Ringuhr.
Also so eine Ringuhr. Hast du das schon mal gesehen?
Ich schon mal gesehen, ja, auf dem Flohmarkt immer mal wieder so, aber.
Wirklich?
Ja, eine Ringuhr habe ich schon mal gesehen, ja,
tatsächlich. Hey, das ist, also für den Style doch voll geil. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
Es ist eine coole Idee, es hat sich auch, ich sag mal so, ist mal was anderes, ja, ich find's auch okay, es ist auch cool, aber so wirklich mal, also würde ich sowas mal auf dem Flohmarkt mit einem geilen Design finden, würde ich es auch holen, aber bisher war nur so, ja, war nichts dabei, so mehr oder weniger.
Ich fand irgendwie die Idee von so einer Ringuhr, ich habe es, wie gesagt, persönlich noch nie gesehen, ich fand irgendwie die Idee super witzig. Ja, die Timex T80 als kleine Mini-Uhr, ich glaube, die ist sogar schon ausverkauft, also das ging mal wieder sehr, sehr flott, aber am Preis von 195 €.
Ich meine, ich habe beim Bestöbern auch was gesehen von der Kase, ich glaube, wir reden von derselben. Wie findest du die denn? Also würdest du die wirklich kaufen? Oder wie findest du, ist das Kollabo gelungen oder nicht?
Absolut. Ja? Also es ist halt ein Klassiker. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Meistens wird dann nicht viel verändert am Grunddesign. Und auch hier ist es genau so, dass jetzt nicht sehr, sehr viel verändert wurde. Aber dann hast du zum Beispiel unter dem Ziffernblatt hast du dann diese prägnanten Ziffern von Margiela draufstehen.
Was halt Margiela ausmacht, ne?
Ja, genau. Das fand ich an der Stelle ganz cool. Aber wie gesagt, was halt für mich so, was mich dann geflasht hat, das war halt tatsächlich diese Ringuhr. Weil ich mir dachte so, Alter, was für ein geiler Gedanke. Also für mich wäre das so rein für den Style, finde ich das übel nice, dann einfach so eine kleine Uhr dann so als Ring zu haben.
Ich finde es immer schön, wenn wir einer Meinung sind. Und ich finde die Kollabo auch, die ist extrem gelungen. Also du siehst hier wirklich einen Hybrid aus beiden Brands. Das finde ich sehr, sehr geil. Ne? Und eine Timex ist halt so ein bisschen wie so ein Chuck Taylor, ne? Also so ein Klassiker, der auch gerne mal als Blanko verwenden werden kann für eine Kollabo. So.
Ja, auf jeden Fall.
So. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe mir diese Uhr nochmal, oder diese Ringuhr nochmal angeschaut. Ich finde die geil, die würde ich auch safe selber tragen. Ja. Einfach nur, weil du hier diesen Aspekt hast, dass das ja verchromt ist. Die Uhr, also der Look ist halt so, sieht halt auch aus wie ein Ring. Ja. Wenn das jetzt, sagen wir mal, aus einem Lederarmband ist, sähe das halt nicht gut aus so.
Nee, genau das ist es nicht. Und da direkt dann die Gegenfrage an dich. Das, was du selbst so gesehen hast auf Flohmärkten, kommt dem das nah
Überhaupt nicht.
Was ganz anderes, okay.
Ganz anderes, ja, genau. Ja. Es ist dann irgendwie so ein, das war dann sowas wie soll ich sagen, so ein schwarzes Stoff-Leder-Armband, irgendwie sowas. Und
Das ist Quatsch.
Das ist halt Quatsch.
So. Ja.
Ist halt lustig anzusehen. Ich finde die Idee auch geil. Und so rein designtechnisch ist es halt einfach cool so. Ne? Das ist halt das, was es ausmacht. Aber an sich, ja, wie gesagt, finde ich, das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Was darf denn das kosten? Oder hast du mal geschaut, was das so...
Ja, Mann, 195 €.
Oh, das geht ist aber schon. Für Maison Margiela geht das aber voll, oder?
Ja, schon. Aber es ist ein Edelstahlring.
Ja, okay. Da hätten sie sich ein bisschen...
Da bin ich wieder so... Ja, ist okay. Ist irgendwie noch so Obergrenze. Also mehr... Also... Für mich ist es zu viel, aber ich finde, für so eine wirklich geile Idee, weil die Idee ist nice, muss man echt sagen, dafür, finde ich, kann man das noch, weil das ja auch irgendwo ein Sammlerstück ist, wird in der Form wahrscheinlich nicht nochmal rausgebracht von Timex, kann man das machen. Kann man machen für Liebhaber, vor allem, es gibt ja ganz viele Maison Margiela Liebhaber.
Ja, voll.
Kannst du das auf jeden Fall machen, ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen.
Ich finde das irgendwie find ich krass, dass du das noch nicht kanntest, so diese
Nein, Mann. Ringuhr. Ja, ja. Guck mal, man lernt immer wieder, selbst ich lerne immer wieder dazu.
Alter, das ist genau, ne? Man Wow. lernt nie aus, ja. Man
lernt nie aus. Nee, selbst wir nicht. Ich wollte jetzt schon fast sagen, wie alten Hasen, weil wir auch so lange im Game sind.
Ey, guck mal, du bist ja aber auch nicht so ein Uhrenmensch wie ich, ne? Also, ja, nee. So. Aber trotzdem, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir eine Uhr aussuchen könntest, für immer, also so, wo das Geld keine Rolle spielt, ja, sagen wir mal, du triffst, weiß ich nicht, Bill Gates oder wie heißt der, Jeff Bezos, auf Dubai, ihr versteht euch gut, ihr sorft mal einen Abend zusammen
oder so. Klar.
Gibt noch was essen.
Klassiker.
Und der sagt, ey, Kati, weißt du was, ich kauf dir eine Uhr, sag mir mal irgendeine. So, was wäre das für eine? Weißt du das, oder?
Ey, ich kenne mich halt mit Uhren überhaupt nicht aus. Ja, also wirklich gar nicht. Also das Ding ist, ich habe halt so ein paar im Kopf. Ja. Ja? Und also Rolex, sowas wäre bei mir raus. Ja, ja, okay, das kann ich direkt mal von Anfang an sagen. Also das, was ich grundsätzlich ganz cool finde, also ich kann dir da kein spezielles Modell nennen, weil ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich darüber nachdenke, also was muss so eine Uhr für mich haben? Mhm. Die muss so das gewisse Etwas haben. Die muss ein bisschen verspielter sein. Also ich mag das zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn du hinten also das Uhrenwerk siehst, auf der Unterseite beispielsweise. Ah, okay. Oder auch oben im Ziffernblatt, dass du viel von dem Innenleben der Uhr siehst. Also zum Beispiel diese ganzen kleinen Zahnräder, wie die dann die ganze Zeit tickern und arbeiten, das finde ich extrem geil, sowas, solche kleinen Details. Kann vom Design ausgefallener sein. Also so diese ganz, ganz schlichten, also ich werde mich jetzt gleich widersprechen, aber diese ganz, ganz schlichten finde ich, also deswegen sage ich ja, so ein Rolex ist für mich zu schlicht, finde ich schon fast zu langweilig. Wenn ich jetzt ein richtiges Modell nennen müsste, wie gesagt, ich habe nicht viele gesehen, aber die ich jetzt schon ein paar Mal am Handgelenk gesehen habe und die ich auch wirklich in ihrer Schlichtheit sehr schön finde, das ist die Cartier Santos.
Krass, ich bin sprachlos.
Hättest du das Gleiche gesagt?
Das ist eins zu eins dasselbe. Also wenn es eine Uhr sein soll, dann ist es eine Cartier Santos. Einfach nur, also es gibt noch diese Mustang oder so, die hat dann nochmal so ein paar schöne blaue Akzente, aber eine Cartier Santos ist für mich die klassische Herrenuhr. So. Und das ist ein Klassiker vom Herrn, ist nicht zu teuer, ich glaube, die kostet 4.000 oder so, im Gegensatz zu einer Rolex, die irgendwie 2.000 kostet oder sowas. Aber der Cartier Santos ist eine Uhr, die kannst du zu einem Anzug tragen, die können wir zu unseren Outfits rocken. Es ist einfach, das ist, ich finde auch, das ist einfach ein Klassiker irgendwie und das ist für mich so die Uhr. So, finde ich richtig krass.
Also die ist vor allem eine Uhr. Ja, wie soll ich sagen? Also vor allem diese Uhr, die schreit dann nicht vor, ich bin Prolet oder sowas. Also die
ist voll.
Perfektes, also ich finde die perfekte Balance zwischen, du hast geile Handwerkskunst, aber es ist trotzdem nicht zu abgehoben von dem Preis.
Richtig, ja. Ist einfach erwachsen, sagen wir mal so.
Ja,
es ist
erwachsen. Ja, schön zusammengefasst.
Irgendwie so. Und dann gibt's auch so Salvatore Dali und so, das finde ich auch noch ganz cool so, aber
naja. Also diese die so aussieht wie zerlaufen, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, solche, also wie gesagt, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, dann würde ich mir so eine richtig ausgefallene, am besten irgendwie so eine Collabo mit Murakami, wo du so ganz viele bunte Steine noch drin hast, damit es komplett geisteskrank ist. Aber wenn ich mir selber eine kaufen würde, dann wäre es die Cartier Santos, ja.
Wahnsinn. Ja, was hast du denn sonst noch so gelesen? Oder gibt es noch so weiteres, was die Woche abging?
Da ist noch so viel passiert. Kennst du die Brand der Schütze?
Nee, noch nie gehört.
Der Schütze, ich verstehe auch ehrlich gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie die auf den Namen kommen, weil das ist keine deutsche Brand. Also ich dachte, es wäre eine, aber ich glaube, es ist keine. Und die... Ich glaube, es ist irgendwie britisch, glaube ich, weil ich meine, auf Insta gesehen zu haben, dass die ganz, ganz viel Englisch sprechen und so. Ich bin auch am Store vorbeigelaufen in London, fairerweise. Und die machen so voll viel mit Stickereien, mit so auch orientalischen Stickereien, also auch so Menschenstickereien auf mittlerweile Schuhen, Jacken, T-Shirts, Hoodies, Shorts. Hast du nicht gesehen?
Okay.
Und dann Und dann bin ich zufällig auf ein Reel von denen gestoßen. Und zwar hat dann der, ich gehe mal davon aus, dass es der Besitzer hat dann so ein Reel gemacht, wo der dann sagt so, ey Leute, ihr glaubt, also jetzt auf Deutsch übersetzt, ey Leute, ihr glaubt's nicht, wer bei uns bestellt hat, weißt du? Und dann wechselt er so die Kamera von der Front auf die Rückkamera und dann zeigt er die Bestellbestätigung und es hat einfach Donald Trump was bei denen bestellt. Ach so. Und das Allergeilste ist, was er bestellt hat. Das ist dann nicht irgendwie so ein schlichtes T-Shirt oder sowas, sondern es ist so ein, es ist so ein gestrickter, so ein gestricktes Jersey in beige und da vorne drauf ist dann also hat auch so einen V-Ausschnitt und vorne drauf ist dann irgendwie so die Geburt Jesu zu sehen, wo seine Mutter ihn halt quasi hält und hat dann so einen Heiligenschein und drumherum fliegen die Engel herum und so.
Das ist ja und, krank.
Ey, und das hat einfach Donald Trump bestellt. Also da war ich kurz so, okay, Leute, Wahnsinn. Das ist witzig. Das ist witzig.
Ja, und er hat ja dann so einen Artikel irgendwie rausgebracht, wo dann steht so wie der neue Messias oder so. Und dann hat er das ja getragen oder so, ne?
Ey, ja. Ich dachte, das wäre gefotoshoppt. Das ist wirklich passiert?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ja das in dem Reel, was du mir geschickt hast. Oder die Vorstellung ist einfach geisteskrank.
Ja, die Vorstellung, genau. Die Vorstellung, die wäre, also ich glaube an nichts mehr. Weil ich glaube, das in dem Reel, das ist halt echt gefotoshoppt. Also würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn der das trägt, dann glaube ich an gar nichts mehr. Das war never selber. Never.
Ja, keine Ahnung, darf der ja auch gar nicht. Obwohl, was er darf und was er nicht darf, also das bin ich aktuell wirklich, also keine Ahnung. Der kann ja machen, was er will. Ja, das ist schon krass, aber
Bruder, jetzt er hat das Kapitol gestürmt, aber wir werden hier nicht politisch.
Ich habe mir der Schütze mal angeschaut und mir ist sofort eine Sache ins Auge gefallen und zwar die Jeanshose mit der Stickerei hinten Hintertasche. Wie nennt man die hintere Tasche von der Jeans?
Arschtasche
sagt man, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Und hier vielleicht auch nochmal die Frage an dich gestellt. Was hältst du denn von Hosen oder gerade Jeanshosen, die eine gewisse Stickerei noch haben? Ja, also die sich selber noch mit einer Stickerei schmücken. Das hast du ja auch gerade bei so Jeanshosen im Skate-Bereich. Ne? Das hat man ja auch in den letzten Jahren mal auch in Form von Rosen gesehen oder sowas auf Hosen. Was hältst du denn so von gestickten Icons auf Jeanshosen?
Also gestickte Icons finde ich überragend. Also Hosen, wo du irgendwas gestickt hast, da muss man, finde ich, differenzieren. So gestickte kleine Icons, so wie es bei der Schütze ist mit so einer kleinen Arschtasche, finde ich überragend. Wenn ich jetzt so in Richtung Peso denke oder Juicy Couture damals auch, wo dann einfach über den Schritt so richtig fett das so draufgestickt ist. Weißt du, was ich meine? So, boah, da guckt dir doch automatisch jeder in den Schritt, feiere ich gar nicht. Aber wie gesagt, so auf der Arschtasche oder so kleine Icons über das Bein verteilt, überragend. Ich liebe es sehr. Ich liebe solche kleinen Details. Weil das hat ja auch irgendwo was, so ein bisschen was von so kleinen Patchwork-Tattoos, die du dann halt aber so in deinem Outfit irgendwie integrierst.
Ja, voll. Ich find's halt immer, also es ist geil, wenn's klappt. Und das ist die wirklich, wenn, also es gibt ja nicht viele von diesen Hosen, ne? Oder ich weiß nicht, ob es viele
Brands durchziehen. Tatsächlich sehr wenige, von, ja.
Boah, wie heißt diese Brand nochmal? Fugazi hatte es auch mal gemacht mit ihrem Logo. Aber es ist halt einfach schwer, so eine Hose zu finden, die, wo das Patch geil ist, wo die Farbkombi geil ist und das Wichtigste, was bei Hosen am schwierigsten ist, wo der Schnitt passt.
Der Schnitt passt, ja, Mann.
So. Ja. Stell dir mal vor, du verliebst dich in so ein Icon, weil du sagst, geil, es ist Hammer, es ist genau das, was ich suche, das passt in meinen Kleiderschrank. Ja, aber im Endeffekt passt sie halt nicht zu dir.
Also das zu finden ist ein Sechser im Lotto.
So, nämlich genau. Und davor habe ich Angst.
Ja, also allerhöchstens, also wenn du es wirklich, wirklich, wirklich feierst, was man halt sonst auch machen kann, dass man eine Hose mit einem geilen Schnitt, einer geilen Farbe sich kauft und dann so kleine Patches dann nachträglich drauf macht. Die kannst du ja draufbügeln, ist ja gar kein Thema.
Ja.
Das ist eine geile Idee übrigens, fällt mir gerade mal ein. Ich finde die Idee richtig strong.
Voll, also das weißt du, was ich sofort in meinem Kopf hab? Das Wandschrank-Vibes-Logo, zack, hinten auf der Arschtasche. Also.
Ja. Hab ich da Merch gehört?
Ja, liebe Zuhörer,
Hab ich da Wandschrank-Vibes-Merch gehört?
wenn ihr Interesse an sowas habt, ja, einfach mal schreiben.
Ey, und, wir starten auf Instagram eine Umfrage, wer an Wandschrank-Vibes-Merch interessiert ist.
Ja, hatte ich ja schon
aber, mal. Also, aber die,
ja?
Marvin. Ja. Wir kennen uns beide. Ihr da draußen kennt uns beide. Wir haben einen Qualitätsanspruch. Und wenn wir Merch sagen, dann meinen wir nicht diesen Scheiß-Merch, den du bei einem Konzert oder im Stadion ich sag's jetzt nicht, kaufen kannst. Das wird dann Choc-Güzel sein.
So ist es. Und letztes Jahr habe ich eine Tasse rausgebracht, eine Wandschrank-Vibes-Tasse. Und die Leute warten immer noch darauf. Ja, weil ich habe dann eine Handvoll mal verkauft und so weiter. Ich habe einfach schon so viel Kohle da reingesteckt, die perfekte Tasse herzustellen, aber ich habe es einfach bis heute nicht geschafft. So, ne? Also ich, an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Bro, wir reden von einer Tasse.
Ja, aber trotzdem, Qualität muss sein, Perfektionismus lässt grüßen. Ne? Oder die Wandschrank-Vibes-Letten, so. Ja, die, da bin ich auch dran. So, bin ich auch nicht den richtigen Supplier.
Wandschrank-Vibes-Letten, geil, ja. Ey.
WV-Letten, ja.
Leute,
ja.
Wir machen eine Umfrage. Es wird sowas von einer Umfrage geben und wer will Merch? Und dann wird es Merch geben, ey.
Genau, richtig, ja.
Hammer.
Yes.
Ja, mein lieber Marvin, unser guter Freund Sean Stissy ist wieder am Leben. Er lebt wieder. Er lebt wieder, aber nicht in Stissy selbst, weil da ist er ja schon gefühlt eine halbe Ewigkeit raus. Und das, was wir unter Stissy kennen, da hat er nichts mehr mit zu tun. Das sind seine alten Designs. Mhm. Und zwar hat er unter seinem eigenen Label S-Double, hat er jetzt wieder mal was rausgebracht.
Wahnsinn, ey.
Zwar leider nur in Australien und in Neuseeland, aber gut, ich finde, das ist trotzdem mal erwähnenswert. Also wir reden jetzt, also ich finde, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also er hat, was hat er rausgebracht? Tees und Jerseys mit Surf-Grafiken, mit so einer neuen Handschrift von ihm, wo er so in Serifenschrift so Sean geschrieben hat. Es klingt auf den ersten Moment relativ langweilig, finde ich. Ich habe mir dann angeguckt, ich finde die auch ganz cool, aber wenn man da, also das ist das die andere Seite von der Medaille, wenn man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann ist das einfach ein Anknüpfen an das, was der früher gemacht hat.
Naja, der kommt ja auch aus dem Surferbereich, ne?
Der kommt da ja auch her und der hat ja am Anfang, ja, pass auf, der hat ja am Anfang, hat er ja auch erstmal nur Tees bedruckt und die verkauft aus seiner Garage heraus. Ja,
und auch so, vom Kofferraum und, aus. Das ist so.
Ja, yeah, genau, einfach, genau. Wirklich. Und deswegen dachte ich mir auch, okay, das ist eigentlich geil, weil der fängt da nicht an mit großem Tamtam und Marketing und das groß aufzuziehen. Back to the roots, klein gehalten, seine neue Handschrift drauf, Tees Jerseys einfach halten, geile Grafiken und Prints, fertig.
Hammer.
Finde ich Hammer.
Ich meine, der hatte ja mal letztes Jahr irgendwann eine Kollektion, nee, dieses Jahr war das, glaube ich, im Juli, hat er eine Kollektion rausgebracht, die fand ich ganz schlimm. Es war Stussy Sean Paul Shirt, das war einfach so
Sean Paul. Ja, warte mal, war das Stussy auch beteiligt oder war das, also Sean Stussy oder war das nur Stussy?
Da muss ich jetzt unterscheiden. Das war nur Stussy, okay. Hier, okay, an der Stelle hast du recht, ja. Das war nur Stussy. War auch irgendwie mit Handschrift und ein Bild so von Sean Paul auf der Vorderseite. Hatte so 2000er Vibes, weil das ja auch einfach gerade so ein bisschen so aktuell ist, aber würde ich mir auch nie anziehen irgendwie, ne? So, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Bro, alles was, also wirklich, ich bin der größte Sean Paul Hasser geworden. Alles, was mit diesem Mann zu tun hat, ist für mich weg.
Naja, der hat Pack's die Disco-Musik der 2010er geprägt. Das darfst du nicht vergessen, ne?
Ja, ein paar von den Songs von damals, geil, sage ich auch nichts gegen. Aber ich habe den dann mal live gesehen und das war wirklich die schlechteste Performance. Ich könnte mir wahrscheinlich das Finale. Ja, das war ein Festival, das war irgendwo ein Holland-Festival. Also eigentlich auch voll random, das war so ein Techno-Festival, so ein Hardstyle-Festival. Und dann ist er dann da aufgetreten und im nächsten irgendwie Jason Derulo oder so. Ja, voll random. Also
was für ein Festival warst du da, Junge?
Freshival heißt das. Also eigentlich ist das geil, eigentlich ist das wirklich nice. Acts passen auch alle, also du hast dann EDM-DJs, Hardstyle-DJs, Tiesto und wie sie nicht alle heißen. Mhm, und dann hast du da Sean Paul. Es war die größte Shitshow, die ich in meinem Leben gesehen habe, weißt du? Und dann dachte ich mir so, Junge, lass es gut sein. Also, wenn du schon nicht singen kannst und wenn du schon so eine Scheiß-Performance abliefst, dann belasse es bei deinen Songs, die du rausgebracht hast. Und dann hat man dich auch irgendwie gute Erinnerungen.
Ja,
das
ja,
war, also, wie gesagt, seitdem ist ja so unten durch bei mir. Ich kann es mir nicht mehr anhören. Auch die alten nicht mehr. Ja, ist leider.
Also,
ist leider so.
Sean Paul bei einem Wandschrank-Vibes-Feature nicht dabei, oder?
Nein, Mann. Nein, okay. Mann. Also, wenn er mich verklagt, okay, kann er machen. Aber.
Ja, aber wie sind denn so die Sachen? Sind die, hast du da mal, willst du was bestellen oder hast du es gesehen? Oder,
es gibt sie nur in Australien und Neuseeland, Mann. Keine Chance. Keine
VPN
Chance.
Einfach. Es gibt ja dieses, nee. Es gibt ja Shipido. Ich weiß nicht, kennt ihr alle Shipido?
Nee, Mann.
Shipido. Das ist für Leute, die was bestellen wollen aus Amerika, weil es das nur da gibt. Zum Beispiel, das gab es damals, das habe ich über meine Sneaker-Zeit kennengelernt. Da konntest du, sagen wir mal, über einen Schuh, der dann wirklich eine US-Release hatte, konntest du dann trotzdem bekommen. Wie hat das funktioniert? Du hast es gibt Menschen in Amerika, die tun sich bereit erklären, dass man ihre Adresse verwenden darf und kriegen dafür dann von der App Geld. Ja, das heißt,
okay. Ach, witzig.
Du machst dir einen Account dort und wirst dann einer Adresse in Amerika zugewiesen. Das heißt, immer wenn du was bestellst, kannst du diese Adresse angeben, dann wird das halt dahin verschickt und die schicken das dann zu dir. Finde ich ganz geil.
Also, du bekommst das als Privatperson, bekommst du das dann nach Hause und dann musst du das weiterschicken?
Richtig, genau. Und du kriegst Geld dafür, dass du das tust.
Okay, eigentlich ein ganz geiles System. Also, dann würde ich mich auch als Paketshop anbieten.
Voll. Jeden. Und das erinnert mich so ein bisschen daran halt. Ne? Also, wenn du das wirklich haben willst, dann...
Ja, aber USA, also mittlerweile bieten ja viele Anbieter in den USA ja sowieso, dass du es nach Europa liefern kannst, aber Australien, Bruder, das ist auf der anderen Seite der Welt, also
ja,
irgendwo ist halt auch, ich finde so eine Sache der Nachhaltigkeit, das muss da nicht sein, also wenn es dann irgendwann mal so Richtung Europa geht oder USA, dann gucke ich mir die Sachen auf jeden Fall nochmal an, weil wie gesagt, ich mag seine Kritzeleien, seine Handschrift extrem gerne. Coole Sachen dabei.
Voll.
Aber erstmal nicht geplant, nein.
Ja. Sean Stussy. Auch Stussy, also ich habe super etabliert und hatte auch seine Daseinsberechtigung. Also.
Ist einfach, die Story ist auch einfach Hammer.
Voll geil, ja. Sean Stussy. Der Kerl. Wie ist die Qualität denn? Oder weißt du davon was? Kann man schwer sagen, ne?
Kann man schwer sagen, ja. Ja. Also ich gehe mal von aus, dass die Qualität gut sein wird. Aber kann ich nichts zu sagen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Und zwar, wir wollen über Luxusmode sprechen. Über Luxusmode im Jahr 2024. Und das, was mir aufgefallen ist und was jetzt vermehrt, wovon berichtet wird, ist, dass Luxusmode nicht mehr so gefragt ist. Hättest du das gedacht?
Ich hatte es irgendwie, ich habe es glaube ich nicht wahrhaben wollen, aber es ist glaube ich, oder es entspricht glaube ich der Wahrheit. Ich glaube schon, dass die Luxusmode von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer unattraktiver wird. Das ist meine Meinung, so glaube ich, weil es gibt auch extrem viele Faktoren, die dafür sprechen, aber ja, also ich sage dir, da ist auf jeden Fall was dran.
Also ich glaube, wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und echt sagen, dass im Gegenzug dazu die Luxusmode in den letzten Jahren oder ja in dem letzten Jahrzehnt vor allem, würde ich sagen, extrem gewachsen ist. Sehr, 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 sehr krass gewachsen ist. Also
meinst
die Nachfrage,
damit,
die war bombastisch.
Aber meinst du damit, dass das Segment gewachsen ist wegen der Nachfrage oder weil das Segment gewachsen ist, weil viel dazu kam? Weißt du, viele verschiedene neue Brands dazu kamen, so. Was würdest du sagen?
Nee, also wenn wir es rein von der, ach so, so meinst du das. Ja gut, ja. Es gab natürlich viele, ja, wobei dazu muss man sagen, also die wenigsten in Anführungsstrichen sind neu dazugekommen. Die meisten, die kommen ja aus der, von vor 2000, also sprich Christian Dior, Gucci und so, die sind ja alle irgendwo in den 50ern, 60ern, 70ern entstanden. Dementsprechend, also der Großteil, der kommt von damals und hat aber, ich denke mal, hauptsächlich und sehr, sehr viel durch Social Media einfach so einen heftigen Hype erlebt in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und genauso, wie du es gesagt hast, ich glaube nämlich auch, jetzt wird die Luxusmode immer weniger an Bedeutung.
Ja, und was denkst du aber, woran könnte das liegen? Woran könnte liegen, oder könnte es liegen, dass das Segment immer mehr abbaut, beziehungsweise dass sich das, kann man das sagen, verändern, oder kann man sagen, sich im Negativen verändert oder wandelt?
Also erst, ja, ich würde jetzt vielleicht sogar auch erstmal sagen, erstmal verändert, also die Nachfrage sinkt, also verändert sich sehr so oder so. Das Angebot bleibt oder wird noch größer, whatever. Aber die Nachfrage sinkt. Beziehungsweise, ich glaube nicht mal unbedingt, dass die Nachfrage an sich sinkt, sondern, das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, die Nachfrage verschiebt sich von diesen großen etablierten Luxusmarken hin zu mehr, ich nenne es jetzt mal Individualität, weil es entstehen ja so unfassbar viele Brands, neue Brands, günstiger in Anführungsstrichen, also im unteren Preissegment, im mittleren Preissegment, aber eben auch im höheren Preissegment. Da tut sich ja extrem viel. So, und ich glaube, dass einfach das, was wir in Deutschland gefühlt nicht erleben, dass das auf der Welt doch irgendwie sehr, sehr relevant ist, dass Menschen einfach gerne immer individueller werden. Verstehst du, was ich meine?
Und ja, natürlich, klar. Ja,
sich einfach in neue Brands, in neue Märkte reinfinden oder reinfühlen.
Ja, ja, natürlich, klar. Und das geht halt in Hand mit Social Media so.
100%ig, also, richtig.
Du hattest damals kein Social Media. Du bist in den Laden reingegangen, hast gesagt, okay, ich war vor einem halben Jahr hier, ich bin hier Stammkunde. Was habt ihr Neues da? Die konnten nicht einfach das Smartphone aufmachen und sagen, okay, was hat die jetzt gedroppt? So, das ist einfach so.
Korrekt.
So, und das ist aber nicht das Einzige. Du musst dir halt vorstellen, immer, was hat denn immer mit einer Unattraktivität zu tun? Die Übersättigung. Ey, weißt du eigentlich, wie viel Kollektionen Gucci dieses Jahr rausgebracht hat? Und es ist nicht mal, das Jahr ist nicht mal vorbei. So, also
Herbst, Winter, Sommer, Frühjahr, Sommer, dann gibt es diese Cruise Collections, dann gibt es noch Kollaborationen, dann hast du
Capsule Collections. Das gab es damals nicht. Dieses Wort Capsule Collection, das gab es damals einfach nicht. Und das ist irgendwo, habe ich das Gefühl, dass es auch durch die Schnelllebigkeit sind die Brands auch oder die Luxury Brands dazu gezwungen, da mitzuziehen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo dann auch die Qualität drunter leidet. Und warum, dann steh ich da und denke mir so, okay, warum soll ich jetzt 700 Euro für eine Tasche von Dior ausgeben? Das ist halt auch ein ausschlaggebender Grund. Ja, die Qualität stimmt nicht mehr. Und trotzdem wird diese Tasche für so viel Geld angeboten, wofür sie gar nicht mehr wert ist. Und ich glaube, das checken die Menschen langsam.
Durch Inflation auch ja immer teurer.
Genau, und durch Inflation auch noch teurer, genau. Aber ich denke mal, der größte Aspekt oder der größte Impact ist tatsächlich dieses ständige Releasen von neuen Kollektionen, die eigentlich gar nicht brauchbar sind. Und dadurch rutscht so eine Brand das Image einer Brand immer mehr in Richtung Fast Fashion. Klar, okay, Luxury Brands waren schon immer irgendwo Fast Fashion. Aber das haben sie ja irgendwie auch in gewisser Weise durch hohe Preise und durch Qualität verschleiert. Aber wie willst du es denn ja heutzutage noch verschleiern, so weißt du?
Das ist so ein guter Punkt. Diese Übersättigung, also es fühlt sich mittlerweile wirklich so an, als wären die großen Luxushäuser auch irgendwo ein Fast Fashion Brand. Nur die Preise sind halt nicht Fast Fashion like. Also du
bist
nicht erschwinglich.
Genau, und ja. Das war es ja eigentlich schon immer irgendwo. Ja. Aber das, die haben sich ja immer irgendwie immer mit Preis oder Image gerechtfertigt. So. Mhm. So, wir hatten ja eben das Uhrenthema. So, an einer Rolex wird ja, das ist ja Handarbeit, deswegen ist sie ja so teuer, weißt du, so unter anderem auch so. Da wird ja dran gearbeitet. So. Das sind ja ganz viele kleine Einzelteile, die dazugehören und so weiter. Da kannst du ja, hast ja auch ein gewisses Material. Und
Perfektion, was du verwendest. Vor allem.
Richtig, genau. Und das hast du ja nicht mehr. Ich meine, ein gutes Beispiel, diese Loewe Chihiro Reise ins Zauberland Kollektion. Das ist auch wieder so eine unnötige Capsule, ich sag jetzt mal Collection, die weder Sommer, Winter, Frühling oder Herbst ist. Es ist halt einfach etwas für Fans aus dem Bereich so, ne? Auch unnötig irgendwo. So, und das sehe ich halt immer nur wieder.
Um sein eigenes, seine Bekanntheit nochmal zu pushen, nochmal in neue Märkte reinzugehen. Einfach, wir sind da. Wir haben jetzt hier was rausgeworfen, wir sind da. Also habt uns auf dem Schirm. Es kommt immer wieder was Neues. Fast Fashion-Gedanke. Du sagst es perfekt. Und das finde ich so, so krass. Du hast es jetzt gerade mit der Überproduktion. Jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht und mir ist eingefallen. Ich habe ja gleichzeitig auch noch gelesen, 3 Absätze weiter, Herr Hermes, denen geht's gut. Denen geht's wunderbar. Im Gegensatz zu Kering und LVMH geht's Hermes wunderbar. Die haben sogar noch mal zugelegt in ihren Verkaufszahlen.
Ja, aber weißt du, woran das liegt?
Eine Nachfrage ist geisteskrank, Social Media befeuert das, ist klar, aber also bei denen fühlt sich das zumindest nicht so an, als würden die produzieren und Kollaboration rausbringen, wie bescheuert.
Genau.
Oder willst du mir jetzt noch was anderes nennen?
Nee, also was mir noch einfällt, ist Prada. Prada ist geblieben, wie sie sind. Wenn sich Prada verändern wollte, haben sie auch gemacht, haben sie halt einfach Miu Miu rausgebracht. Verstehst du, was ich meine? Miu, aber Miu, Prada...
Ja, und Miu Miu, die geilste Brand auf Platz 1 im Listindex dieses Jahr.
Ja, ich weiß auch nicht.
Perfekt.
Es ist also so, aber man lässt Prada, wie sie sind, so. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, man muss halt einfach so eine Bilanz ziehen zwischen der damaligen Zeit und der heutigen Zeit, so, weil du hast es eben selber gesagt, in den 50er, 60er Jahren sind diese ich sag jetzt mal, Veteranen-Brands aus dem Boden gespritzt. Und die haben halt, also die haben sich ja ohne Social Media irgendwo eine gewisse Weise entwickelt. So. Und das ist halt einfach super schwer, heutzutage dort mitzuziehen. Und das Leben wird immer schneller. Die Welt dreht sich immer schneller. Und du kannst, wenn eine Kollektion heute um 18 Uhr droppt, dann kannst du um 18.01 Uhr, kannst du dir das nach Hause bestellen und es ist im besten Fall per Express am nächsten Tag da. Und damals musstest du in den Laden reingehen, du brauchst Zeit, du bist am Wochenende bist hingefahren und hast dann anprobiert und dann gekauft und da ist ein kompletter Tag hingegangen. So. Also du musst halt, du musstest damals halt immer auf neue Kollektionen warten und heutzutage ist halt einfach alles sehr, sehr schnell.
Mittlerweile ist es zu einfach, an alles dran zu kommen. Wir wollen jetzt, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass das, dass diese künstliche Verknappung gut ist. Auch irgendwo nicht, aber es ist zu einfach geworden, rein aus diesem Service-Gedanken, dass du an alles jederzeit und zu jeder Sekunde kommst. Egal, ob 14 Uhr, 23 Uhr oder 3 Uhr morgens.
Richtig, genau. Ja. Und natürlich kommen dann in die ersten Fragen, wo man sagt, ja gut, warum soll ich jetzt 2.000 Euro für die Tasche ausgeben? So, weil es Dior ist? Okay, ja, aber was ist Dior überhaupt? Ja, die waren damals so und so. Ja, und was sind sie heute? Ja, okay, neuer Creative Director. Ja gut, aber ist es dann wirklich auch 2.000 Euro wert oder nicht? So, die Leute fangen an, das zu hinterfragen, was ich ja auch verstehe. So.
Ne? 100%ig. 100%ig, ja.
So, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, ich finde, also der Überwahnsinn an Kollektionen, die rauskommt, die unnötige, unbrauchbare Kollektion, Schnelllebigkeit über Social Media, pipapo, weiß ich nicht was, das ist auf jeden Fall ein Grund, und der Fast-Fashion-Gedanke. Also das sind die 3 Punkte, die ich einlogge und mit denen ich auf jeden Fall auch safe mitgehe, so.
Ja, zu 100%, ich glaube, ich habe dem auch nichts hinzuzufügen, das ist zu 100% genau so. Das Einzige, was ich da jetzt noch mit nochmal anfügen wollte, ist, ich war selber in Italien war ich in so einem großen Outlet-Center und da hatte Gucci, also das war so ein Luxuscenter und da waren wir bei Gucci und da hingen dann alte Kollektionen. Und dann hatte ich aus der Adidas X Gucci Kollektion, hatte ich eine Trackpants an. Die sah arschgeil aus, die war geisteskrank reduziert, war meine Größe, ich habe sie angezogen. Vom Feeling, von der Qualität, Adidas. Es war Adidas, mein Lieber. Mit Gucci-Preisen. Wer kauft das? Ich check es nicht, wer kauft das?
Wahrscheinlich kaufen das einfach Leute, die Adidas halt von damals kennen, die sagen, okay, Adidas hat schon immer gute Leistung gebracht, 80er Jahre, 90er Jahre, dann denkt man sich, okay, Gucci ist auch irgendwie eine Fashion-Luxus-Brand, die man so einfach kennt und du kannst mir sagen, was du willst, Gucci kennt jeder, auch jemand, der sich nicht mit Kleidung auseinandersetzt oder mit der Fashion auseinandersetzt. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist in diesem Outlet und du siehst Adidas x Gucci. Da denkst du dir, okay, geil, stell dir mal vor, ich habe das an meinem Körper hängen, ja, und ich habe das an meinem Körper tragend mit vielleicht einem Colorway, den Adidas so nicht liefert. Ja, und dann tütest du das halt ein. Dann ist es ja halt auch egal, ob das jetzt 550 Euro kostet, 600 Euro oder sonst was. Da ist dir die Qualität von solchen Leuten, die sich jetzt nicht so auskennen, ist die Qualität dann in erster Linie zweitrangig, oder was würdest du sagen?
Ja, das finde ich übertrieben traurig. Du musst dir mal vorstellen, du hast ein Produkt, da steht Gucci Adidas drauf, aber du hast die Adidas-Qualität. Ja. Und du hast ein Produkt, was in der Produktion ja nicht mehr kostet als eine Adidas Trackpants beispielsweise. Keine Ahnung. So, und also du musst dir das mal vorstellen, es gibt Outlets, das sind nicht alle, ne? Ich verstehe mich nicht falsch, das sind nicht alle, aber es gibt Outlets, für die wird extra in minderwertigerer Qualität produziert.
Ach was, wirklich jetzt?
Ja, Mann.
Das wusste ich ehrlich gesagt
nicht. Hey, die ganzen in Deutschland, MacArthur, Glenn, Remond und wie sie nicht alle heißen, die ultra bekannt sind.
Ach so.
Für die wird extra gefertigt. Nicht alle. Man muss echt dazu sagen, nicht alle. Also ich war zum Beispiel im Kenzo Outlet und die haben dann, wie gesagt, die haben dann ganz oft so alte Saison, irgendwie so Spring Summer 23 oder
das
22.
Das hätte ich nämlich auch gedacht.
So, dass sie alte Kollektion drin haben, aber das habe ich bisher nur bei den Designern so gesehen, aber so alles andere, was so, ich sag mal, alles drunter ist, so ein bisschen mehr Standard, für die wird extra produziert und das ist ein Riesenmarkt. Das
muss man sich mal vorstellen. Natürlich, klar. Aber welche Zielgruppe ist denn damit gefragt? Die Leute, die jetzt einfach mal sich denken, okay, war jetzt 4 Jahre nicht shoppen, ich will mich mal nochmal neu einkleiden und fahre jetzt in dieses Outlet.
Ja, oder? beispielsweise die auf hier so, du hast auch ganz viel so Karl Lagerfeld und so, die auf übel auf Branding stehen und die sich auch viel von sowas blenden. Ey, diese ganzen Outlets, die leben und existieren eigentlich nur dadurch, dass ganze Busse darüber gekarrt werden mit Asiaten, also es ist nicht mal despektierlich, aber mit Asiaten und die kaufen dann diese ganzen, also jetzt vor allem Remond sieht man das ganz viel, die kaufen die ganzen Brands da leer und dadurch können die überhaupt erst existieren und das aufrechterhalten.
Ich finde, du hast es eben schon gut gesagt, so diese Lagerfeld-Brand. Gerade wenn du in so ein Lagerfeldladen reingehst, da ist ja so dieser Kopf auf dem Schuh als Logo, der so aus wie so ein Mini-Funko aussieht. Das hat doch überhaupt nichts mit dem eigentlichen Karl Lagerfeld zu tun.
0,0. Ne? Also ja. Also ich glaube, Karl Lagerfeld war auch selbst in seiner eigenen Brand gefühlt nach 2 oder 3 Jahren, ja, so früh jetzt nicht, aber der war nach relativ kurzer Zeit wieder da raus und hat sich eben auf Chanel und hast du nicht gesehen konzentriert. Und dann ist das irgendwie nur noch marketingtechnisch aufrechterhalten werden können.
Aber meinst du so die ersten Kollektionen, wo der es halt wahrscheinlich gegründet hat und wo der mitgewirkt hat, meinst du, die unterscheiden sich komplett von der Kollektion oder die Kollektion, die jetzt in Zukunft rauskommen oder nach seiner Zeit rauskommen?
Ja, 100%ig. Du hast mit Sicherheit, also ich habe es nicht gesehen, das ist jetzt alles reine Mutmaßung, aber dieses Branding, wie du es heute hast, das hast du in der Form definitiv nicht gehabt. Ich glaube, da war schon der Fokus auf das, was der Mann gut kann, gutes Tailoring. Und das war, ich glaube, das war auch so seine Brand Identity. Nee, ganz, ganz sicher nicht. Also jetzt ist das nur noch so ein echt so ein gefühltes Outlet-Phänomen, wo so ein Funko-Kopf überall draufgeknallt wird.
Habe ich gut beschrieben, ne? Also kann man
die
ja.
Die Preise sind auch nicht mal gerade günstig, muss man eigentlich dazu sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch, es gibt ja auch einen Lagerfeld-Rucksack. Also da kann, also der lebt jetzt nicht mehr, ne? Also Rest in Power so, ne? Aber da kannst du mir wirklich nicht erzählen, der hätte niemals einen Rucksack getragen. So.
Weißt, hast du gerade Rest in Powers gesagt?
Ja, genau, Rest in Power.
Rest in Peace.
Ja, oder Rest in Power. So. Kennst du das nicht? Kennst du das nicht?
Also ich kenne Rest in Peace, aber Rest in Powers kenne ich nicht, nee.
Rest in Power. Also dass du nicht sagst, okay, Rest in Peace, sondern mach da oben weiter, so halt mäßig, keine Ahnung.
Ach so. Ich dachte, du hast schon wieder dir irgendwas ausgedacht. Ah ja, okay, alles gut.
Nee, aber krass, das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht, dass extra für Outlets produziert.
Ja, das ist wild. Also versteh mich nicht falsch. An sich ist die Qualität ja nicht schlecht. Das heißt jetzt nicht, dass die absoluten Humbug da verkaufen. Nur das Ding ist, du hast dann so an so gewissen Stellen, so Material ist dann nicht so hundertprozentig, so die Nähte sind dann nicht perfekt, wie jetzt zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, ich habe jetzt kein Beispiel, Calvin Klein, da kann ich mir definitiv vorstellen, dass du zwischen, oder hier Diesel, dass du zwischen Diesel und Outlet Diesel, dass du da schon Unterschiede in der Vernähung im Material hast, dass es einfach nicht das Gleiche ist.
Also wir jetzt, ne? Also wenn ich würde sagen, der ich sag jetzt mal Kleidung nur kauft, weil wegen der Funktion der.
Ja. Der wird sowas nicht merken. Ich finde, das sind schon Nuancen so, aber das hat schon einen Farbenbeigeschmack, dass man es eben, dass man es weiß, dass es so ist, weißt du?
Okay, verstehe. Ja. Ich meine, Branding ist ja, also vielleicht das ist ja auch eine Sache, die Luxury Brands mehr oder weniger am Leben erhalten könnten, ja. Und zwar dieses, dass man es nicht unbedingt trägt wegen der Tiefe, also was dahinter steckt, sprich Qualität, Verarbeitung, sondern dass man das wirklich nur noch als Statussymbol trägt, weißt du?
Also zu jetzt nochmal, 100%.
Genau, also jetzt nochmal so auf die Frage zurückzukommen, so Luxury Brands, sind die auf einem absteigenden Ast oder nicht so. Und es wird's immer geben, es wird's immer die Leute geben, die sich an diesen Brands profilieren und sagen, ich trage jetzt eine Louis Vuitton Tasche, weil das zeigt, dass ich Geld habe, mehr oder weniger. Was aber super paradox ist, weil die reichsten Menschen der Welt, die tragen ganz stinknormales Polohemd, eine Jeans von Levi's und einen ganz normalen stinknormalen New Balance oder sowas. Weil sie tragen ja nicht mal irgendwie eine fette Uhr oder sowas. Ne? Und ich meine, das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, warum Luxury oder Luxury niemals sterben wird.
Nein, die werden niemals sterben. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt, dass man sagt, die sind auf einem absteigenden Ast. Luxusmode wird es immer geben. Ich denke mal, das wird sich einfach nur, die Marktanteile werden sich einfach verschieben, so nach links, rechts, weil du hast ja ganz viele neue Akteure, die mit auf den Markt kommen, die es besser machen, die einfach denen die Anteile klauen. Nimm dir mal zum Beispiel Polen. Polen ist eine, das ist eine Marke, so eine Accessoire-Marke, so Taschen und so für Frauen. Mhm. Deswegen kennt man die jetzt in der Männerwelt vielleicht nicht unbedingt aus Paris. Und Polen hat die perfekte Balance zwischen Qualität und Preis. Da kriegst du dann ein geiles Design, cleane, schöne Sachen, geile Qualität bekommst du schon so für roundabout 400-500 Euro. Eine Tasche beispielsweise. Ey, versteh mich nicht falsch, das ist immer noch super viel für eine Tasche, für ein Kleidungsstück. Aber qualitativ auf einem Level mit den ganz, ganz teuren Marken. Und ob ich dann am Ende mir ein Statussymbol für 2.000 Euro kaufe oder für 500 Euro, da sage ich allen da draußen, nimm die Polentasche. Also die ist ja auch mittlerweile überall. So, aber trotzdem ist das noch, die schwimmt doch schon noch irgendwo unterm Radar. Und
ja, na klar.
Was für echte Kenner, in Anführungsstrichen.
Eben, und das ist doch eigentlich das Schöne daran, dieser geheime Handschlag, weißt du? Dass wirklich nur Leute, die Ahnung haben, das auch erkennen und zu dir hinkommen und sagen, ey, nice. Weil, wie du es mir, weiß ich nicht, vor kurzem mal erzählt hast, so, ey, du musst da einfach nur mal durch irgendeine Großstadt laufen und du siehst halt einfach mehr Louis Vuitton-Taschen.
Alter, du siehst Louis Vuitton wie Santa Meer. Seitdem ich darauf achte, die siehst du überall.
Ja, genau. Also, ich habe ja auch eine. Ich habe auch eine Louis Vuitton-Tasche aus Vernisleder, so von 2004, in so einem schönen Gelb-Gold, so, die finde ich wunderschön, aber die hat ja auch irgendwo was Besonderes, so, ne? Aber weißt du, so dieses mit diesem Monogramm, mit diesen Grautönen und Brauntönen, auch schön so, ne? Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich dir sage, dass ich mir die irgendwie kaufen würde, weil.
Dass sie dich vom Hocker haut. Dass sie mich vom Hocker haut, ja.
Genau, richtig.
Richtig. So.
Und ob es jetzt eine Neverfull ist, eine Keep All oder wie die alle, oder so ein Weekender davon, es spielt keine Rolle so. Das ist, da wünsche ich mir einfach so ein bisschen mehr Individualität irgendwo. Aber das zeigt mir auch, das sagt ja auch viel aus über einen Charakter so. Ja? Ich meine, bis so, also so Oberfläche reicht halt so. Ne?
Ja,
so,
also ich glaube, wenn du dir Luxusmode kaufst, dann so wie wir jetzt schon gesagt haben, dann kaufst du es nur wegen dem Statussymbol. Ja. Wenn du dir eine Polen kaufst, wenn du dir eine Heliod Emil kaufst, wenn du dir Ada Error kaufst, dann setzt du dich bewusst mit einer Marke und mit Mode auseinander. Genau. Ist einfach so. Also muss man ganz ehrlich dazu sagen, das ist nicht mal, no front an die Leute, die sich eine Heliod Emil als Statussymbol kaufen, macht keiner. Aber es ist einfach so. Du kaufst dir Statussymbole. Ja.
Ja. Genau, so ist es. Ich meine, es gibt ja aktuell auch so diese Taschen von, wie hießen die, Reserved? Nee, nicht Reserved. Die sahen so extrem futuristisch aus, die ich dir mal zugeschickt habe von Zalando. So Metallic.
Ah, Published By, ja, Mann. Published
By, genau.
Ja, Mann.
Also jetzt, wo wir über das Thema Taschen sprechen, auch extrem teuer. Aber Junge, so futuristisch, so geil. Also da sieht man, dass sich jemand mal hingesetzt hat, ja, und nicht einfach gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt mal eine neue Tasche, da müssen wir drauf achten, dass das so und so ist. Nee, das sieht so aus, als ob jemand einfach sich kreativ entfaltet hat.
Ja, Mann.
Das ist halt auch dann hier auch ein viel, viel größerer Eyecatcher, als wenn du da so eine normale Louis Vuitton-Tasche trägst. So, ich will Louis Vuitton nicht fronten, so, ne? Es hat seine Daseinsberechtigung.
Ja, ich will jetzt auch nicht direkt Louis Vuitton fronten, aber also ich bin original dieses Jahr durch London, durch so ein großes Kaufhaus gelaufen. Keine Ahnung, wie das hieß. Da gibt's ja die gibt's ja wie Sand am Meer. Und ich bin da durchgelaufen. Und dann bin ich von Verkäufern auf meine Heliod Emil Tasche angesprochen worden.
Das ist doch mal schön, Alter.
Dass die, ja, pass auf, die fanden die voll geil. So, ey, voll die coole Tasche und so. Und original ein Raum davor bin ich durch diesen Accessoire-Bereich gelaufen. Und da lag die halt. Original meine Tasche lag da im Schaufenster. Und dann sage ich ihm so, ah ja, vielen, vielen Dank, die habt ihr aber hier auch im Laden, die liegt da vorne. Er so, hä? Ey, wie cool.
Nein.
Das wusste ich gar nicht. So, hä? Boah, Junge.
Bist du sicher, dass ich der Security-Mann war?
Oder? 10 Meter, das war wirklich original 10 Meter. Nee, das war so, die haben ja immer diese Departments so und ich, boah, ich glaube, das war dann irgendwie Tom Ford, keine Ahnung, hast du gesehen? Der ist ja herumgerannt und wirklich 10 Meter davor, hättest du die auch einfach selber sehen können und müsstest, also ich finde, dann müsstest du eigentlich auch wissen, welche Brand du hast, ja, wenn du dann schon in so einem Laden arbeitest. Also an der Stelle schwach. Aber ich wurde extrem oft auf diese Tasche angesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du nicht gerade so eine ultra geile Kollabo wie Louis V mit Murakami oder mit Comme Delaine oder so hast, dann wirst du auch nicht darauf angesprochen. Dann ist das relativ normal, in Anführungsstrichen.
Guck mal, du bist ja so, von uns beiden würde ich sagen, bist du so der Taschenguru, ne? Also du kennst dich da ein bisschen besser aus als ich, ne? Wenn ich das mal so sagen kann. Ne?
Boah, also, krass, dass du mich Taschenguru nennst, aber red mal weiter.
gibt's jetzt, die Heliod Emil, die du hast, ist ja schon Hammer, so, ne? Gibt es aktuell eine Tasche, mit der du liebäugelst, beziehungsweise gibt es, ich weiß nicht, ob du jetzt aktuell nach Taschen suchst oder nicht, aber gibt es da irgendwelche Taschen da draußen, die du unseren Hörern und Zuhörern in irgendeiner Form empfehlen könntest? Einfach nur, dass man sich da in der Hinsicht ein bisschen mal so, ja, seinen Horizont erweitern kann. Weil also ich würde jetzt mit Published By kommen. Ich finde die Taschen brutal.
Ja,
mir fällt noch Walter von Behrendonk ein, aber die sind, das haben wir letzte Woche auch deutlich drüber gesprochen, die sind aber auch ein bisschen zu teuer. Also ich will jetzt auch einen vierstelligen Betrag für eine Tasche ausgeben, so. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was dir noch so einfällt. Ja.
Boah, leider fallen mir auch nur die mit dem vierstelligen Betrag ein. Nee, also wenn es zum Beispiel eine Richtung schlichteres Design geht, dann finde ich zum Beispiel die Taschen von Le Maire extrem geil. Die haben so eine Croissant-Tasche, also die sieht halt original aus wie ein Croissant. Die finde ich noch ganz geil, aber wie gesagt, da bewegt sich auch leider schon im vierstelligen Bereich. Und was ich noch extrem feier, ist die Brand PB0110. Das ist eine deutsche Brand. Die machen auch so Ledertaschen. Wir haben sogar auch eine zu Hause. Relativ günstig im Zalando Outlet geschossen. Gibt's in unterschiedlichen Größen. Klein, groß, ein bisschen, die sind ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schlichter. Die sind aber qualitativ auch extrem gut. Kann man sich auf jeden Fall auch echt gut abchecken. Wie gesagt, ich bin eher so der Fan, wie gesagt, Heli und Emil. Bei den Frauen definitiv ist es Polen, was so aktuell einfach so das Maß aller Dinge darstellt. Agnes Studios feiere ich extrem, die Taschen. Aber wie gesagt, da sind wir dann leider auch wieder in einem etwas höherpreisigeren Segment.
Telfer finde ich cool, aber hat noch nicht so für mich
abgeschlossen. Boah, Telfer finde ich richtig strong. Telfer finde ich auch extrem strong. Ich hatte letztens sogar eine Begegnung, da hatte ich ein Coffee Date und da kommt eine Frau, also am Nebentisch, kommt da so eine Frau angelaufen mit einer Telfer-Tasche. Das ist das allererste Mal, dass ich in Münster eine Telfer-Bag gesehen habe. Ich direkt, weil sowas, wir hatten ja auch schon drüber geschaut, ich direkt so, ey, voll die coole Tasche. Hat's natürlich mega gefeiert.
Ja. Ja, Mann, Leute, ohne Scheiß, einfach ansprechen und immer fremde Leute appreciaten, so hatte ich heute auch.
Aber um das Thema mal rund zu machen, Marvin, habe ich noch eine Frage an dich, eine Abschlussfrage.
Ja, hau mal raus.
Würdest du dir selbst jetzt noch Designer- und Luxusmode kaufen? Oder würdest du bewusst sagen, ey, ist nicht mehr mein Vibe? Ich unterstütze dann eher so kleine Brands wie keine Ahnung, Heli und Emil, Victor Brown Studios und wie sie nicht alle heißen.
Ja, es kommt immer auf die Brand an. Also bei Prada weißt du, was du bekommst, zeitlos. Also da würde ich vielleicht neu auf neue Sachen zugreifen. Also natürlich vorher auch immer schauen, was geht's überhaupt. Also zum Beispiel so ein Prada Cloudbuster oder so würde ich schon neu holen. Ja, den würde ich mir zum Beispiel nicht gebraucht holen. Schuhe. Aber es stimmt schon, über die Jahre oder über die letzten Jahre habe ich immer mehr auf andere Brands zugegriffen. Ich kann mir das auch wirklich nur so erklären, weil sich die Luxury-Brands nicht mehr so viel Mühe geben, würde ich sagen. Und es einfach andere, neue Brands gibt, die aus dem Boden sprießen, die mehr oder weniger hier sich extrem Mühe geben, was Design angeht, was Preise angeht, was Produktion angeht. Und deswegen ist das bei mir so ein bisschen zurückgegangen. Also wenn ich dir die Frage jetzt so beantworte, es kommt immer darauf an, um was für ein Kleidungsstück es geht. Wenn es um Schuhe geht, dann vielleicht neu, aber das muss mich schon extrem umhauen, dass ich da einen großen Geldbetrag für lege. Ja. Aber es ist zurückgegangen, auf jeden Fall. Wie siehst du denn das? Wie ist es
bei dir? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich die Frage beantworten müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, Designer-Brands haben für mich persönlich seit dieser Outlet-Erfahrung komplett den Zauber verloren. Komplett, also mit Zauber verloren meine ich, das macht nichts mehr mit mir. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn ich die Sachen sehe, also klar, es gibt da noch so ausgewählte Teile bei Prada, Louis Vuitton, X Comme des Laines, da gibt es so gewisse Teile, die machen was mit mir, aber so im Großen und Ganzen hat die Luxus-Modebranche komplett den Zauber bei mir verloren. Das ist irgendwie so ein Vorhang, der irgendwie langsam anfängt zu bröckeln. Oder zu fallen in dem Fall.
Aufgrund der Punkte, die wir eben genannt haben, ne?
Aufgrund der Punkte, die wir genannt haben, ganz genau. Ja.
Ja, genau. Aber ja, und ich meine, wir haben auch letztens mal offline darüber gesprochen hier. Die Entwicklung von Zara auch irgendwo, ne? Also die holen sich ja jetzt auch Designer ins Boot, die Kollektion ja gar nicht mal so schlecht machen. Ne?
Ja, krass.
Wo du halt für den günstigen, in Anführungsstrichen günstigeren Preis Sachen bekommst. Ich meine, du hast mir letztens Zara X Nanushka geschickt. Es gibt ja Zara X, wie sagt der, wie sprichst du den Italienisch nochmal aus?
Stefano Pilati, Mann.
Richtig, genau.
Sollen wir es noch 100-mal off-camera üben?
Genau, so, und das ist für mich persönlich gerade attraktiv, weil ich sehe, da funktioniert was, da passiert was. Und da ist, also Zara ist ein guter Laden, um zu sagen, da fusioniert sich gerade Fast Fashion mit einem gewissen Design Spirit. Und das reicht mir aktuell ein bisschen. So, verstehst du?
Auf jeden. Und vor allem, also ich habe auch echt das Gefühl, also weil die holen ja aktuell jeden gefühlt an Bord, ne?
Geil,
Samuel Ross habe ich jetzt gelesen, ist auch mit am Start. Ich habe das Gefühl, die wollen auch alle irgendwie raus aus dieser Luxus-Fashion-Bubble und ihre Designs und ihre Mode zugänglicher machen. Gibt dir doch mal alleine Uniqlo mit Jill Sander, mit J.W. Anderson. Hast du nicht gesehen? Also gefühlt tut sich da aktuell so viel und alle bewegen sich irgendwie Richtung Fast Fashion. Ob das jetzt positiv ist, bleibt abzuwarten, ne, weil das fördert ja irgendwo immer noch den Wachstum von Fast Fashion. Aber den Grundgedanken finde ich geil.
Mhm. Ja, voll. Ich habe auch nichts dagegen. Ich kann auch nur gut davon sprechen, weil ich denke mir so, es gibt hier kein Problem. So, jeder freut sich so. Jeder kriegt seinen Kuchen davon ab. Sowohl ja. Ich sag jetzt mal Customer als auch Brand Owner, so, ja.
Ja, korrekt.
Yes.
So, mein Lieber, ich würde sagen, kommen wir zu unserem Lieblingsthema, das wöchentliche Lieblingsthema, das Piece of the Week.
Yes, yes, yes.
Willst du anfangen oder soll ich?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, ja. Und zwar. Ich glaube, das ist jetzt, wie oft habe ich schon ein Zara-Piece gepickt bei einem Piece of the Week, richtig.
Boah, bist du ein NPC, ey.
Richtig NPC-like, Alter. Krass, ne? Aber es ist tatsächlich ein Piece von der Kollektion mit Stefano Pilati.
Oh, Gott sei Dank.
So. Ja, ich bin ja Italiener, also ich wohne ja in Italien, das muss man ja aussprechen. Also.
Vor allem du als zwar, Italiener, richtig.
Genau, richtig so. Und das ist eine Heavy-Lederjacke mit Metallösen. Von der Kollektion Zara X Stefano Pilati. Sehr, sehr schön, sehr, sehr ausgefallen. Das ist wirklich ein schönes Zusammenspiel zwischen Leder und metallischen Akzenten, also so Chrom, ja. Stimmst du mir auch zu? Das ist eine Sache, die kombiniert man, die funktioniert immer. Und das Ding kostet von mir aus 595 Euro, ja. Ist von mir, also ne, wann hast du das mal gesagt, also wann war das mal so, dass bei Zara etwas mehr wie 400 Euro gekostet hat?
Das
ist
krass.
Aber das ist krass. Ein schönes Piece, designtechnisch ein, ich würde jetzt nicht sagen Meisterwerk, aber auf jeden Fall gelungen und deswegen picke ich das jetzt als Piece of the Week.
Ey, ich sag's dir, wie es ist, ich find's geisteskrank geil. Also für mich ist das, ja, was heißt Meisterwerk? Also irgendwo in der Form hast du es ja immer schon gesehen, Leder mit Metallösen, sieht einfach geil aus, funktioniert immer, habe ich schon ein paar Mal so in die Richtung gesehen, in anderen Kleidungsstücken. Ich finde, also 600 Euro klingt erstmal viel, aber ich finde, es kommt auf die Qualität an. Wenn das Leder ein geiles Material, also wenn das ein richtig geiles Leder ist, dann ist der Preis gerechtfertigt. So, das müsste man nochmal so gucken, aber die Chance, auch da wieder, das finde ich zum Beispiel krass, das anzusprechen. Es ist ein Fast Fashion Teil, aber dass du die Möglichkeit hast, daran zu kommen, außer wenn du es selber nach Hause bestellst, praktisch keine Chance. Weil das Ding wirst du in so einem 0815 deutschen Zara-Store nicht finden.
Nee, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Piece, wenn du komplett all black bist, schwarze Anzugshose, sagen wir mal ein weißes Hemd runter mit schwarzer Krawatte anziehst und diese Jacke drauf anziehst, siehst du wieder extrem krass aus.
Hast du sehr schön gesagt. Richtig geil. Ich find's auch extrem geil.
So,
mein Freund. Direkt bei dir.
Dein Piece of the Week. Jetzt bitte.
Okay. Ich liebe es ja immer, mich zu profilieren mit ausgefallenen Pieces und dann komme ich immer wieder zurück auf so Basics. Schön kontrovers. Ja. Aber ich picke diese Woche einen Hoodie. Ich picke einen Hoodie und zwar von Velour Garments. Mhm. Und dieser Hoodie, ich habe da jetzt, glaube ich, auch schon 1000 Mal drüber gesprochen, der hat 1000 GSM.
Ah, das ist wieder die.
Mein lieber Marvin, was heißt 1000 GSM? GSM steht für Grams per Square Meter. Es steht immer dabei. So, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und GSM steht für Grams per Square Meter. Und das gibt letztendlich wieder, wie dick der Jersey-Stoff ist. So. Und 1000 Geil. GSM ist super dick. Das ist irre fett. Und, den gibt's in, keine Ahnung, 20, 25 Farben. Wir verlinken natürlich wie immer unsere.
Also hat er denn 1000 GSM oder wie viel GSM hat der?
Der hat 1000. Der hat 1000 GSM.
1000 hat der.
Der Hoodie. Okay,
krass.
Ja, Mann. Und, bleibt abzuhören.
Kannst du denn sagen, ab wann es gut ist oder ab wann man sagen kann, Hammer?
Ich glaube, so an sich kann man es gar nicht sagen, weil das ist immer so ein persönliches, so eine persönliche Präferenz, ob man das feiert, ob der etwas dünner ist oder etwas dicker. Aber ich finde, also ich persönlich finde, ein geiler Hoodie sollte schon ab 400 aufwärts GSM sein, damit der so einen geilen, okay, gemütlichen, dicken Stoff hat. Ja, und 1000. Mhm. Ich bin selber sehr gespannt. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, weil ich finde, das ist schon echt sehr viel.
Hast du den bestellt?
Ja, mein Piece of the Week. Ja, auf jeden.
Krass.
Auf jeden.
Ja, schick mal einen Link, würde mich mal interessieren. So.
Mach ich.
Also tun wir die Beschreibung rein für alle. Und genau. Den Hoodie gibt es in vielen verschiedenen Farben, hast du gesagt, ne?
Boah, ich glaube 20, 25 Farben, von Rot über Blau über Grau, Flieder, Lila, Grün, Rot, Schwarz, Grau, Rosa, alles dabei. Braun, Kati, alles.
Das hört sich ja, es erinnert mich an etwas, das hört sich ja sehr, sehr schön an, diese Farbvielfalt. Weißt du, an was mich das erinnert?
Ach, an eine wunderschöne Blumenwiese. Ah, ich hab den schon mal gedroppt. Ah, ist langweilig. Ich hab den schon mal gedroppt, aber
nein, das
mein lieber Marvin. Doch, hab ich schon mal. Marvin, ich muss mal wieder sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diese wunderschöne Folge aufzunehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.